Gespräch. Die Luzerner sitzen noch am Boden. Sie können es noch nicht fassen, dass sie in der nächsten Saison in der Nationalliga B müssen spielen.
Horror, ganz Luzern war tot. Ganz Innerschweiz tot.
FC Luzern, Schweizer Cupsieger 1992. Zum ersten Mal gewinnt ein Absteiger den Fußballcup.
Ja, es war eine grosse Dramatik, oder? Die Extreme innerhalb einer Woche.
Nur eine Woche liegt 1992 zwischen dem Abstieg und dem Göpsig für den FC Luzern. Das Jahr 1992 ist für die Innerschweizer Fußballfans eine Achterbahn der Gefühle.
Luzern, 125 Jahre FCL, ein Meistertitel, drei Göpsig, Tränen, Jubel, Machtkampf und eine ganze Region, die mitfiebert. Die Geschichte vom FC Luzern erzählt von denen, die sie mitgeschrieben haben. Ein Podcast von CH Media und der Luzerner Zeitung.
In der letzten Folge haben wir gehört, warum 1989 für eine Saison lang praktisch alles zusammengepasst hat beim FC Luzern. Der Rausch motiviert, der Wirli organisiert, der Judin hebt, der Buri rennt, der Mur zaubert und der Nadig trifft. Aber eine Meistermannschaft bleibt nicht automatisch eine Meistermannschaft. Wir mögen uns ja noch gut an die Worte von Roger Wirli erinnern.
Jungs, wir holen jetzt den Köbel, den Meisterköbel, weil Luzern wird den nie mehr holen.
Ausgerechnet vor einem Meisterspiel gegen Servet hat es der Roger Wirli ja schon vorausgesagt. Und tatsächlich gibt es schon in der Meisternacht erste Reise. Der Jürgen Mohr geht zu Sio und wird nie richtig ersetzt.
Dort hat es auch Diskussionen mit dem Friedl. Es war für mich klar, er hat dann in der Zeitung auch das Interview gegeben, der Peter Nadig wird den Mohr nachfolgen. Das ist ja wohl. Also, sorry. Den Vergleich kannst du jetzt einfach Gottes Namen nie bringen, oder? Und dann, dort hatte ich schon Krach mit ihm. Das ist nicht glaubwürdig. Oder? Das ist nicht glaubwürdig. Sie haben dann den Eriksen geholt und Knupp, weil der Gretason ist zu GC. Und dann hat man Knupp, Gretason, Dutsche nachher später geholt. Aber der Mittelfeldspieler ist einfach nicht ersetzt worden.
Ja, die Verantwortlichen sehen, dass der Meistermacher Mohr fehlt. Aber dass er nie richtig ersetzt worden ist, hat laut Ignaz Goth auch finanzielle Gründe gehabt.
Andere Clubs hatten bezüglich Spieler eine höhere Qualität. Und wir hatten dann die finanziellen Mittel nicht. Wir haben nach dem Meistertitel Adrian Knupp geholt, aufstrebender junger Spieler. Der Johnny Eriksen. Johnny Eriksen, der Top-Goalgetter. Er war Goalgetter, glaube ich, in vier verschiedenen Ländern. Ist natürlich bei uns nicht mehr altershalber schon top gewesen. Aber er hat immer noch seine Goal gemacht.
Dabei könnte man meinen, der Meister FC Luzern kommt ambitioniert mit den Transfers daher. Es kommen mit dem Adrian Knupp, dem aufstrebenden Youngster, und dem dänischen Goalgetter John Eriksen eben gerade zwei grosse Namen für einen Sturm. Eigentlich wäre das aber gar nicht so geplant gewesen, weiss der Hansi Buri.
Und in dem Frühling ist das passiert, oder? Und dort ist scheinbar die Verträge. Am gleichen Tag sind die zurückgeschickt worden. Habe ich mal auf dem Vorstand vom FC Luzern gehört. Ich habe viel Kontakt mit dem Romano. Und das Problem ist, wir hatten sie schon unterschrieben. Jetzt sind beide gültig. Das hätte man ja einem absagen können.
Ja, und jetzt sind es plötzlich zu viele Offensivspieler beim FC Luzern.
Ja, wir waren nachher der Fünfstürmer. Der Dutsche war ja auch noch da. Und der Nadig ist ja. Der Nadig ist zum Voraus vom Mittelstürmer zum Spielmacher gemacht worden. Da kann man auf heutige Verhältnisse. Kann man sagen, so Ronaldo, du bist jetzt nicht mehr der Mittelstürmer, du machst jetzt den Spielmacher oder bist Defensivfußballer und so. Der Nadig hat das aber gut gemacht, aber ist nachher hat natürlich nicht Jürgen Mohr ersetzen. Und vor allem hat es vorhin aber der gefällt, der es reingeköpft hat. Und das ist der Peter Nadig. Der Azzi hat auch viel Goal geschossen, der Johnny Eriksen auch. Und der Dutschi hat auch abgeliefert auf der Seite. Und rechts war ja immer noch der Martin Müller. Ich war einfach defensiv Mittelfeld und darum weiss ich, von was ich rede. Bei mir sind es links und rechts vorbeigelaufen und wir sind einfach am Arsch gewesen, oder? Deutsch gesagt.
Während die Gegenspieler also am Hansi Buri links und rechts drauf vorbeisäckeln, fehlt dem Zauberer Jürgen Mohr zuerst auch der Captain, der Chef der Mannschaft. Was nämlich fast niemand gemerkt hat, in der meisten Saison geht es am Roger Wehrli körperlich schlecht.
Wo wir meist geworden sind, habe ich die letzten 5 Matches nur noch mit Spritzen spielen, weil ich Diskushernie hatte. Also ich war mal 3,5 Minuten gelähmt. Oder? Und also wirklich nur mit Schmerz spielen, weil ich sonst nicht können spielen. Trainieren habe ich gar nicht mehr gross gemacht. Und das war natürlich die Saison vorbei. Und da war ich 3 Wochen in Bad Ragaz in der Pflege. Oder? Gehe heilen, dann hat er nicht operiert. Einfach 68 Spritzen bekommen. Und da hatte ich keine Vorbereitung und da war ich natürlich nicht top von der Saison. Das ist ja logisch. Oder? Und dann ist es aber nicht so gut gelaufen und ich bin dann ein bisschen besser geworden. Und dann aufs Mal hat mich auch das Publikum natürlich forcieren. Oder? Dann haben sie aufs Mal von Roger Wehrli singen, oder? Was dann nicht so gelaufen ist. Und dann bin ich wieder reingekommen, aber ich war nicht mehr der Wehrli gewesen, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Ich habe wahrscheinlich nur 80%, aber das hat mich einfach behindert, der Rücken. Und wenn du nicht fit bist, dann hast du auch nichts mehr zu suchen. Und dann haben sie da natürlich ja dann schon meine Leistungen gebracht, aber nie mehr auf das Niveau gekommen. Nie.
Der Roger Wehrli ist also nicht mehr auf dem Niveau der Vorsaison. Und dann kommen eben auch noch Themen neben Platz dazu, wo seine Stellung zusätzlich erschwert.
Dann ist noch eine Aktion passiert, wo die Mannschaft dann gekommen ist, wo ich aber noch Captain war. Wir sind mit dem Assistenztrainer nicht zufrieden. Und der Friedl war ja immer offen mit mir und ich mit ihm. Und bin dort zu ihm gesagt, du Friedl, ich durfte Dusi sein mit ihm. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Ignaz Gold. Für mich war aber dann schon klar, jetzt wird es eng für mich. Also ich hätte das nicht machen müssen. Aber der Mannschaftslieb habe ich das gemacht. Aber es hat dann eine Abstimmung gegeben und haben nur 2 die Hand durchgegeben. Das war der Martin Müller und der Roger Wehrli. Und die anderen haben mich gesagt, Jimbo gegangen. Und das war klar, meine Reaktion. Ich habe gesagt, ab sofort bin ich nicht mehr Captain. Und dann war klar, der Wehrli ist nicht mehr lang zu zählen. Oder? Mhm. Weil der Friedl hat sonst in Vereinen immer wieder in einer entscheidenden Phase hat er irgendeinen zum Teufel geschickt und nicht immer schwache Spieler. Mhm. Und das ist mir natürlich geblieben. Oder?
Die Mannschaft, die Meistermannschaft verliert nicht auf einen Schlag alle guten Spieler. Aber das Gebilde wird langsam instabiler. Und es ist wie so oft im Fußball, wenn die Leistung nicht gleich stimmt, sind plötzlich Sachen ein Thema, die vorher noch völlig okay waren. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Roger Wehrli sehr gerne Cola trinkt.
Solange das gut gelaufen ist, weisst du, da macht niemand etwas, oder? Und kaum haben wir dann eben dort eine schlechtere Phase gehabt nach dem Meistertitel, ist oftmals das Cola-Falsch noch gewesen. Und dann aber ist da behoben worden, wie der Gianni Valli, selig, ganz ein guter, lieber Mensch gewesen, absolute Bombe, der grösste Schiedsrichterschreck, den sie gegeben hat. Wenn der einmal auf den Platz gekommen ist und einer verletzt gelegen, wo der dem Schiedsrichter aber alles gesagt hat. Ja, als Captain bin ich sofort da natürlich schauen. Hey, hey, die haben wir zusammengesessen. Und der hat mir dann eine Bido-Flasche gegeben, die schön grau dunkel war und ist noch Gocki drin.
Der Gianni Valli hat also dafür gesorgt, dass der Roger Wehrli immer noch sein Cola trinken konnte und nicht plötzlich auf Wasser umstellen musste. Der Gianni Valli war in dieser Zeit sowieso die gute Seele vom FC Luzern. Dabei hat er auch einen prominenten Lapsus geleistet.
Einmal hat der Gianni natürlich einen riesen Bock geschossen. Hatte ich etwas Krämpfe gehabt, hat er mir das Magnesium gegeben. Oder? Und dann musste ich ja während dem Match absäckeln zu Bern oben. In den 44. Minuten, das hat mich dann im Tunnel lang nicht gelangt, ich musste gackeln. Oder? Und dann ist dann später rausgekommen, dass er mir das Magnesium gegeben hat, das Abführmittel.
Oh nein!
Ja, das war natürlich eine riesige Geschichte. In der Fasnacht haben sie da mit dem Leiterwägel sind sie gekommen, da mit dem Wehrli. Oder? Und die Scheisse hinten dran. Und bin dann auch verwarnt worden.
Ja, es ist eine unglaubliche Anekdote aus der damaligen Zeit. Aber eben, der Wehrli ist bald weg und genauso auch sein Kollege Martin Müller.
Für mich war klar, dass Martin Müller und ich mit dem Auto sind wir gekommen. Er hat ja den schönen Weg gewohnt. Also, und ich sauer. Und dann sind wir meistens miteinander gefahren. Und dann macht es Bruno Voss ein Foto, wo wir zum Auto aussteigen. Da habe ich gesagt, Martin, ich glaube, wir sind nicht mehr lange auf der Almend. Also, es war ganz schwach vom Friedel, noch immer ein Fotograf, der anrufen. Also, gibt es nicht. Präsident weiss nichts. Und davon, also, da muss er, hat er auch Schwächen gehabt. Das machst du einfach nicht.
Trotzdem, er hat den Meister gehabt und bis heute noch positiv über den Friedel Rausch.
Der Friedel war ein absoluter super Mensch. Wirklich. Absoluter super Trainer. Ich meine, er hat ja Mannschaften trainiert in der Bundesliga. Also, für mich absoluter Top-Trainer. Top-Trainer. Gibt es nichts. Als Mensch hervorragend. Und ja, sehr gut. Er hat mich kennt, ja, gewisse Sachen auch in dem Match geändert, die er nicht so gern gesehen hat. Aber er hat mir dann ein bisschen Sauhund gesagt, als ich am Montagmorgen kam, in die Kabine gerufen hat. Du Sauhund, du verdammt. Aber hast recht gehabt. Und dann natürlich, und dann mit dem Ignaz-Ding, habe ich gewusst, jetzt, das war sein absoluter Freund gewesen. Und später hat er den Ignaz dann auch geleitet, glaube ich, heissen lauten.
Oh ja, tatsächlich. Gibt es vom erfolgreichsten Trainer, den der FC Luzern je gehabt hat in seiner Geschichte, auch noch eine spannende Geschichte nach der FCL-Zeit. Tatsächlich schauen wir das ein bisschen später in dieser Folge an. Wir bleiben zuerst einmal beim FC Luzern. Dort sind nämlich die beiden Meisterspieler Mohr und Wirli ja wieder zurückgekommen auf die Almend. Einfach im Dress von anderen Clubs.
Dann stand das erste Spiel an mit Zion in Luzern. Und ich hatte mich, glaube ich, im letzten Spiel hatte mir einen auf den Knöchel gehauen. Und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt spielen kann. Ne? Aber ich wollte natürlich unbedingt spielen und habe mir dann den Fuß auch bandagiert und bin auch eigentlich mit Schmerzen aufgelaufen. Aber wie wir dann zum Aufwärmen von der Tribüne aus aufs Spielfeld liefen, hat das ganze Stadion praktisch, also sind die aufgestanden, haben meinen Namen skandiert, haben wir so ja eine FCL-Mütze, die habe ich mir dann noch aufgezogen beim Warmlaufen. Und da sind mir schon die Nackenhaare hochgegangen. Also das war schon ein einmaliges Gefühl, muss ich sagen. Ne?
Der Mohr ist also schön empfangen worden. Weniger schön war die Rückkehr dafür für Roger Wirli.
9 Monate später bin ich auf die Almend gekommen, als Spielertrainer mit dem FC Aarau. Und da hat es mich natürlich Wunder genommen, wie jetzt das Publikum reagiert. Und da haben wir so 12'000 auspfiffen bei der Mannschaftsaufstellung. Und da hat mich mögen. Ich habe denen nichts leiden. Nichts. 12'000 hat mich auspfiffen. Das ist unvorstellbar.
Immerhin hat es für den Wirli viele Jahre später eine Versöhnung mit den FCL-Fans.
Dann war 15 Jahre später mal der Match gewesen. Haben ja da die alten Legenden gespielt auf der Almend gegen so Baschi und Künstler und Skifahrer. Und dem muss ich sagen, dort nach dem Match bin ich so am Boden gekommen, an der Mittellinie, zu ihnen geschaut und wir haben hier auch Wirli gesungen.
Springen wir wieder zurück ins Jahr 1989. Der Mohr ist weg, der Wirli bald auch. Und auch andere sind entweder in einem Formtief oder schon fast auf dem Absprung. Aber nicht nur das ist anders in der neuen Saison, sondern auch das ganze Umfeld des Clubs. Der Erfolg hat die Erwartungshaltung zu Luzern völlig verändert. 1989 hat der FCL überraschen, nach dem Titel aber wieder erwartet, dass man den Erfolg bestätigen kann. Die Zielsetzung lautet auch darum selbstbewusst Titelverteidigung. Aber der Saisonstart missglückt völlig. Der FCL gewinnt die ersten 5 Matches alle nicht und ist auch nach 9 Runden noch immer unter dem Strich. Und auch im Meistercup ist man gegen PSV Eindhoven chancenlos. Im Hinspiel zu Holland verliert der FCL mit 0-3.
Und das 1-0 fällt bereits nach 2,5 Minuten. Das waren nun doch 2 grosse Luzerner Chancen, alles in allem. Und dann ist der Ball drin. Aufgepasst, nur nicht erwischen lassen. Marini stürzt im dümmsten Moment und es heißt 3-0 durch Romario.
Und auch der Hai auf der Almende hat der FC Luzern Lerby zu melden.
Für Romario. Bisher gut beschattet von Marini. Panerle. Gefährlicher Schuss und da ist Romario da. Kann den Ball übernehmen. Kift gegen Kaufmann. Schön gespielt auf Romario. Und er zögert keinen Augenblick, drückt ab aus 16 Metern.
Ja, ihr habt richtig gehört. Mann des Spiels damals auf der Almend war der brasilianische Superstar Romário. An der WM 1994 bekommt er dann den Goldenen Ball als bester Spieler vom Turnier. Da im Herbst 1989 ist er aber auch für den FCL eine Nummer zu gross. Er schießt 3 von diesen 5 Goals, die schliesslich das Aus vom FCL im europäischen Wettbewerb bedeutet. Ja, aber in dieser Saison zeigt sich trotzdem, ganz verschwunden ist die Qualität des Luzerner Meisterteams nicht. Langsam startet der FC Luzern eine Aufholjagd in der Meisterschaft. Und jetzt kommt noch ein Spieler dazu, der plötzlich das ganze Land staunen lässt. Der Semir Duzé.
Wir haben auch damals schon einmal eine grosse Investition gemacht mit dem Semir Duzé. Wir haben ja in den 80er Jahren noch das internationale Hallenturnier gehabt, was auch tolle Geschichte war. Und Semir Duzé hat natürlich mit allen Gegnern Katzen und Maus gespielt da in der Halle hinten. Dann haben wir auch gesagt, mein Gott, so ein Spieler, das wäre etwas für uns. Ne? Und dann eines Tages kommt Romano zu mir und sagt, Ignaz, du musst nach Mostar Semir Duzé beobachten. Und die haben zu der Zeit ein Dreierturnier mit Partizan Belgrad, Roterstein Belgrad und Veles Mostar. Der Semir war natürlich dort in Hochform und ich habe dann den Bericht abgeliefert und gesagt, das ist ein Traumspieler. Ne? Und dann ist wieder ein halbes Jahr vergangen und dann kommt eines Tages der Romano zu uns in die Trainerkabine und sagt, wir haben den Semir Duzé gekauft. Also total überraschend. Wir haben nicht einen Hauch irgendwie von einem Wissen gehabt, dass da irgendwie etwas in der Mache ist. Oder? Und damals hat ja der Romano auch 10 Sponsoren, auch 190'000 gefunden. Und somit haben wir damals schon für 1,9 Millionen einen Wahnsinnstransfer gemacht. Ne?
Dass der Semir Duzé aber so günstig ist, hat auch noch ein bisschen einen anderen Grund. Zuerst muss der Offensivspieler nämlich die Jugoslawien Militärdienst absolvieren und erst im Frühling 1990 kommt er dann beim FCL so richtig zum Zug. Aber dann schlägt er eben völlig ein. Schnell wird klar, warum der FCL den Spieler unbedingt hat wollen. Der Duzé schießt aus 30 Metern und schießt in den Winkel. Eigentlich das, was niemand erwartet hat. Er spielt Pass, wo selbst Mitspieler überraschend und dann sind noch seine Flanken.
Der Nadig hat ja viel Kopfball gemacht. Und dann ist der Duzé gekommen und dann hat er praktisch kein Kopfball mitgemacht. Da dachte ich, das gibt es ja gar nicht. Oder? Da habe ich ihn mal gefragt, du, aber ja, was ist da los? Der hat gesagt, weißt, der Duzé, der schlägt Flanken wie Schüsse. Die kann ich gar nicht verwerten. Ich bin mich nicht gewöhnt. Oder? Früher sind die Bälle und auch gross gewesen, so im Zeitloppentempo gekommen. Oder? Der hat gesagt, das ist der hat einen Riesenhammer gehabt. Oder?
Der Berti Krütli erinnert sich hier an eine grossartige Anekdote. Sie zeigt, wie außergewöhnlich der Duzé wahrgenommen wird. Und im Frühling 1990 ist der FCL auch dank dem unglaublichen Neuzugang plötzlich doch wieder zumindest im Meisterrennen. 4 Runden vor Schluss gewinnt der FCL gegen GC mit 3-0. Dank 2 Goal vom Semir Duzé. 24'000 Zuschauer bejubeln den Heimsieg und träumen vom Titel. Zum ersten Mal in dieser Saison steht der amtierende Meister wieder zuoberst in der Tabelle. Aber im folgenden Auswärtsmatch gegen St. Gallen spielt der FCL nur unentschieden. Und darum präsentiert sich vor dem letzten Heimspiel gegen Xamax eine ganz knifflige Konstellation. Mit einem Sieg bringt sich der FCL wieder in die Pole Position für den Meistertitel. Mit einem Unentschieden kann man die UEFA Cup sichern, aber mit einer Niederlage droht am FCL am Schluss ganz mit leeren Händen zu stehen. Ja, wie also geht man in das Spiel? Der Trainer Friedl Rausch entscheidet sich für Sicherheit. Der FCL spielt gegen Xamax auf ein 0-0. Ja, und das Resultat, das klingt. Der FCL spielt das 0-0, qualifiziert sich für Europa und während die ganze Mannschaft würde wollen feiern, pfeifen die Fans die Mannschaft völlig aus. Der Europacup-Platz wird von den verwöhnten FCL-Fans nur zu einem Trostpreis. Und zum ersten Mal gibt es jetzt eben auch ein bisschen Kritik am Trainer, am Friedl Rausch, am Held von Luzern. So wird er nämlich von Teil vom Publikum plötzlich auch ein bisschen kritischer angeschaut. Nach aussen weiss er aber sehr gut, wie er damit umgeht. Daran erinnert sich der Büschenbucher, damals Reporter vom Radio Pilatus.
Friedl Rausch
Weißt du, viel oder, vor den Medien nach dem Match und hat gesagt, ja, heute haben wir verloren, jetzt werden wir durchgreifen. Das geht nicht mehr so weit. Auch bei mir im Radio habe ich gesagt, da, jetzt werde ich Klartext sprechen, jetzt werde ich die einzelnen Spieler mir zur Brust nehmen. Da ist er in die Kabine rein und hat gesagt, ach, lass doch diese Journalisten. Wir spielen so weiter und trainieren so weiter. Das kommt schon gut. Schönes Wochenende.
Nach aussen für, nach innen manchmal ein bisschen anders. So also ist der Friedl Rausch. Er schützt seine Mannschaft. Aber irgendwann kommt auch er an einen Punkt, wo das Gefüge nicht mehr so ganz funktioniert. Wie eben in der Meistersaison. 1990-91 verliert der FC nämlich gerade die ersten zwei Heimspiele. Und die legendäre Heimstärke der Almend, die bröckelt langsam. Immerhin gibt es im UEFA Cup schöne Momente. Gegen MTK Budapest schafft es der FC das erste Mal in der Geschichte in die zweite Runde von einem europäischen Wettbewerb. Auswärts gibt es ein 1-1, daheim gewinnt der FCL aber dank Goal von René Vanek und Peter Nadig. Eine Runde später gegen Admira Wacker ist dann aber Schluss, nachdem man 0-1 daheim verliert. Auswärts hat es 1-1 gegeben. Und auch das grösste Versprechen für die Zukunft bekommt ein Dämpfer. Der Semi Tuzze verlässt sich schwer. Später wird bei ihm eine schmerzhafte Hüfterkrankung diagnostiziert. Seine grosse Karriere wird nie so verlaufen, wie man es nach seinem ersten aufregenden Auftritt erwartet hat. Am Ende beendet der FC Saison als 8. Ist also nur ganz knapp überhaupt in die Finalrunde gekommen und hätte dort auch nicht mega brillieren können. Vor der Saison 1991-92 verspricht der Friedl Rausch zwar, dass in dieser Saison alles möglich ist, aber für den FC Luzern geht es eben nicht in die Richtung, die er sich erhofft hat, sondern vor allem in die andere. Der Start in der Saison, der missglückt völlig. Der FC verliert immer öfters und gewinnt immer weniger. Und nach einem 0-0 gegen Wettigen verpasst es ihm zum ersten Mal seit der Wiedereinführung vom Strich 1987 wieder die Finalrunde. Am Anfang der Aufabstiegsrunde gibt es daheim gegen Grenchen nur ein 1-1. Und schon zwei Tage später zeigt sich, wie angespannt die Situation innerhalb der Mannschaft ist. Im Training kommt es zu einem Zwischenfall rund um den Heinz Moser.
Doppelknall im FCL-Training.
So titelt der Blick und die Zeitung schreibt von einem internen Abnutzungskampf im FC Luzern. Der Heinz Moser wird im Training in zwei Situationen vom Urs Schönenberger und René Vanek niedergestreckt. Der Verein versucht die Sache intern zu bereinigen. Für den Hansi Buri war der Vorfall im Rückblick symptomatisch für den Frühling.
Symptomatisch gesehen für das, was wir dann im Frühling abgeliefert haben. So ein bisschen Unsicherheit und vor allem kein Zusammenhalt mehr. Und dann haben wir Grenken gegangen. Im ersten Match haben wir 1-1 daheim gemacht. Es ist dann am Montag, haben wir ein Spiel gemacht, wie immer. Und ich weiß nicht mehr wer, der Longo oder der René, haben den Heinz ein bisschen fest angegangen. Der René war natürlich der Typ, der auch Härte reinbringen wollte. So ein Neustart jetzt nach dem 1-1 Grenchen. Das ist jetzt schwer zum Nachvollziehen. Der Longo auch. Der Longo ist ja neben dem Training ist noch fünfmal in der Woche Krafttraining machen und so. Und hat es andere gehabt, wo der Heinz eher der Lehrertyp, wo jetzt sieht, halt, dass ich vielleicht ein bisschen leger gesehen habe, also, dass das eine Rolle gespielt hat, dass man noch nicht, ist man eben nicht ausgekommen. Und dann hat es solche gehabt, die sind auf beiden Seiten gesehen. Ich bin mit allen eigentlich immer gut ausgekommen. Aber wir sind dort immer in dem Moment nicht einverstanden gesehen, was passiert ist. Und das ist für eine Mannschaft natürlich Gift, oder? Und das ist auch Gott sei Dank passiert, weil wir halt vermutlich nervös sind, wenn wir ehrlich sind, oder? Weil wir gegen Grenken nur 1-1 gemacht haben und in der Abstiegsrunde sind. Und von den Zuschauern, das lernt ihr dich schon spüren, faule Siechen und weiss ich was, oder? In der Stadt innen. Nicht von den Fans, aber es sind ja auch andere, die es von außen beobachten und sagen, ja, sie verlieren ja immer. Und so, und diesen Druck, den haben wir nicht können, standhalten.
Und so wird der Frühling 1992 für den FCL ein Graus. Der FCL leistet sich Niederlagen gegen Schaffhausen und Bühl und plötzlich wird aus der Gefahr, die am Anfang theoretisch gewirkt hat, irgendwie ein ganzer Reali. Zumal der Modus damals noch relativ schwierig ist. Die Aufabstiegsrunde ist in zwei Gruppen unterteilt und durch das muss der FCL für den Ligaerhalt von 8 Teams unter die besten 2 kommen, um sich in der Liga zu halten. Trotzdem beschäftigt man sich zu Luzern nicht so fest mit dem Gedanken an Abstieg. Stattdessen bleibt der FCL zuversichtlich und man konzentriert sich auch ein bisschen auf den Cup. Weil dort hat man einen riesigen Triumphzug. Gegen Sion im Viertelfinal gibt es einen Sieg nach Penaltyschiessen. Im Halbfinal gewinnt man gegen Wettigen mit 4:0. Und der FCL steht zum zweiten Mal nach dem Cup-Sieg 1960 wieder in einem Cup-Final. Und auch in der Meisterschaft ist die Ausgangslage immer noch komfortabel. 2 Punkte Vorsprung bleiben vor dem letzten Spiel gegen Grenke. Ein Unentschieden reicht also 1 Punkt und dann ist der Ligaerhalt geschafft für den FCL.
Ja, es ist ja auch im Vorfeld durch die dramatische Situation, die man hatte, bis zum Grenke-Spiel. Es ist ruhig gewesen. Man hat immer gemeint, man schafft es schon, oder? Und das ist eben die grosse Gefahr, oder? Im Hinterkopf weiss man schon, wenn das. Aber du bist wie auf einem fahrenden Zug. Es läuft, es kommst dir schon ans Ziel und du schaffst es. Und trotzdem kann das Gegenteil passieren.
Und genau das Gegenteil passiert. Mehrere hunderte FCL-Fans fahren mit auf Grenchen. Viele haben im Kopf schon den Cup-Final. Aber zuerst muss die Meisterschaft erledigt werden, Pflichtaufgabe. Und der FCL dominiert in Grenchen. Corner um Corner geht es, Chancen um Chancen. Zweimal trifft der FCL den Pfosten.
Das Spiel in Grenchen, wo der FCL in der Aufabstiegsrunde war, ist eigentlich relativ souverän durchgekommen. Und das ist der letzte Match in Grenken, wo man Chancen hatte, um 11-1 zu gewinnen. Der Kobel war dort im Goal bei Grenken und hat einfach wirklich einen herausragenden Match gehabt. Und habe ich während dem Match, das war also noch ein vor der Handyzeit, da ein Telefon bekommen oder eine Mitteilung, ob ich etwas könnte machen für die Sonntagszeitung. Und da habe ich, wo dann relativ frisch auf dem Markt war, habe gefunden, ja, das probiere ich. Und da habe ich halt mit dem Simeoni dann noch geredet auch. Und habe gesagt, könnte man etwas sonst noch machen, jetzt gerade. Und ja, was willst du wissen? Und halt Spielverlauf. Und dann, was hast du gedacht, der Knub den Penalty verschossen hat? Und dann sagt er, was, man hat noch einen Penalty verschossen? Das habe ich schon gar nicht mehr gesehen, oder? Und dann haben wir es abgelöscht gehabt, diesen Match. Und der Fußballfachmann hat gemerkt, da kann Luzern noch stundenweise spielen. Den Match gewinnt jetzt nie.
Ja, so wie sich da Marco vorne erinnert, er erinnert sich irgendwie alle, wo man über das Spiel redet. Der FCL müsste einfach die Chance machen. Aber die nötigen Goal für den FCL fallen nicht. Und kurz vor Schluss kommt der FCL sogar noch zu einer riesigen Chance vom Penaltypunkt. Es läuft Adrian Knupp an und verschießt. Ausgerechnet Adrian Knupp, der den FCL sowieso Ende Saison verlässt.
Ich meine, da können wir eben, der Knupp hat die Verantwortung übernommen, ist eingestanden, hat den Penalty 100%ig rein tun. Das ist klar. Aber er war nachher der, der das nicht müssen durchleben in der Nazi B. Das war jetzt im Voraus schon klar, weil er durfte zu Stuttgart gehen. Aber das ist sein Verdienst, das ist sein Talent und sein Können, das er hatte. Und ja, wenn ich ihn mal treffe und so, sage ich, ja, Penalty hätte ich müssen schießen, aber ich konnte nicht schießen, weil ich nicht gespielt habe. Oder?
Ja, in der Zeitung widersprechen sich nachher sogar Protagonisten Romano Simeoni und Friedl Rausch darüber, ob der Knupp hat sollen schiessen oder nicht. Der Ignaz Gode erinnert sich stattdessen eher daran, warum der Adrian Knupp genau den Wechsel zum VfB können machen.
Ja, und dann ist der Adrian Knupp nach Stuttgart, oder weiß ich noch. Der Christoph Daum ist in Luzern, hat ihn beobachtet. Ich weiß es noch genau. Wir haben Eckball gehabt. Und der Adrian Knupp nimmt direkt Abnahme von 16 Metern und haut ihn oben in die Ecken hin. Und das hat anscheinend gelangt, dass er nach Stuttgart gehen konnte.
Ja, der Transfer von Adrian Knupp zu Stuttgart ist einer der wenigen Höhepunkte in dieser Saison. Aber das Grenchen nach einem verschossenen Penalty verliert der FCL. Der FC Luzern steigt ab. Der Reporter vom Radio Pilatus, der Stefan Büscher-Bucher, erinnert sich so an diesen Moment.
In Grenchen bin ich nicht dabei, das war der Peter Hauser. Und das sind legendäre Aufnahmen oder ja, Abspielungen, die es dort gab. Also Horror. Ganz Luzern war tot. Ganz in der Schweiz tot.
Viel Pech. Luzern Luzerner sitzen noch am Boden. Sie können es noch nicht fassen, dass sie in der nächsten Saison in der Nationalliga B müssen spielen.
Ja, wenn der FC Luzern auswärts spielt, dann sitzt halb Luzern vor dem Radio und fiebert mit.
Das war in einer Zeit, in der es noch keinen Teleclub gab. Kein Live-Spiel. Also, wenn der FC Luzern auswärts im Genf gegen Servet gespielt hat, der ist in der Beizen innen, hier in Luzern, ist Radio Pilatus gelaufen. Weil wir wollten wissen, was der FCL macht, wie er shootet, oder? Und ja, das haben mir viel gesagt, oder? Dass sie natürlich das verfolgen oder im Radio daheim mit, bist daheim geblieben, hast gehört, was der FCL macht. Und das war eine schöne Zeit, im Wissen, dass er die ganze Innerschweiz eigentlich zulässt. Er hat sogar so gemacht, dass der Feder im Radio immer da oben war. Oder? Die Musik ist gelaufen und ich durfte reinreden. Oder? Und das ist natürlich cool, dass alle schon «Goal für den FC Luzern!» Und dann hat man die Musik runtergenommen und dann bin ich live rein.
Der Abstieg vom FC Luzern passiert nicht nur irgendwo zu Grenchen. Gleichzeitig passiert er in den Beizen und den Stuben von dieser Stadt und Region. In der Innerschweiz leidet man mit, wenn der FCL verliert. Aber gleichzeitig steht der FCL damals im Sommer 1992 vor einer ganz komischen Situation. Der FCL hat sich schließlich fürs Cup-Final qualifiziert. Ein riesiges Highlight, wo sich schon die ganze Region besonders darauf freut. Dort ist übrigens der Büsche dann besonders nüchtern.
Bin ich eingeschleust worden im Mannschaftsbus, durfte in die Garderobe und bin dann als fliegender Reporter bin ich auf dem Wankdorf unten gewesen, neben der Trainerbank und das ist natürlich legendär gewesen.
Ja, wie bereitet man sich jetzt darauf vor als Spieler, nachdem man abgestiegen ist und jetzt plötzlich so ein Cup-Finale bestreiten? Der Hansi Buri erinnert sich daran.
Eine Woche später haben wir das Cup-Finale noch gehabt. Also es war auf und ab von den Gefühlen. Du hast dich auf das Cup-Finale schon lange gefreut, hast schon neue Trainer, neue Schalen und alles bekommen, alles schon angeprobt und jetzt steigst du ab.
Ja, eigentlich müssen wir jetzt den Abstieg verarbeiten, Fehler analysieren und irgendwie ist man auch schon der Saisonplanung für die Nazi-B-Saison. Gleichzeitig muss man sich auf das Finale vorbereiten.
Ja, du bist sprachlos, du bist gedankenlos und das grosse Problem war ja dann, eine Woche später sind wir im Cup-Finale. Du hast also die Woche überhaupt keine Stimmung gehabt, keine Freude. Du hast dich nicht exakt vorbereiten können. Wenn die Woche kam, haben die Spieler gar nicht aufmuntern können. Da waren wie Blödel oder Kinder. Du hast nichts Vernünftiges machen können. Und das Gleiche ist ja passiert in Kaiserslautern. Exakt das Gleiche. Wochen vorher steigen wir ab und dann werden wir Cup-Sieger.
Ja, der Ignaz Gut erlebt genau die gleiche Konstellation Jahre später, also noch eins mit Kaiserslautern. Abstieg und Cup-Sieg. Aber 1992 weiss natürlich noch niemand, dass der FCL tatsächlich das Finale gewinnen wird. Zuerst muss der FC Luzern gegen Lugano spielen. Und die Stimmung ist schon im Vorfeld, zumindest beim Friedl Rausch, ein bisschen angespannt. Zumindest erinnert sich so der Marco Fona daran.
Er hat mir wörtlich gesagt, du Double hast genug Abschiedsscheisse geschrieben. der Grund war, das ist eine kritische Berichterstattung natürlich nach dem Abstieg Ende Saison 1992. Aber erschwerend als Journalist ist in Suche noch ist der Cup-Final gewesen. Und dann musst du wieder Vorschau machen. Oder? Und da bin ich raus und habe gesagt, wir können jetzt den Abstieg ein bisschen «Lass ich jetzt schauen wir führen und machen eine coole Vorschau.» Und dann habe ich eben diesen Spruch gehört.
Trotz der schwierigen Vorgeschichte will der FC natürlich unbedingt den zweiten Cup-Sieg. 40'000 Leute sind dabei im Wankdorf, ein riesiger Teil davon in blau-weiss. Der FCL ist zwar gerade abgestiegen, aber trotzdem reist die ganze Innerschweiz mit und unterstützt die Mannschaft. Ein Match muss der Abstieg weg aus den Köpfen. Aber Lugano startet besser und geht in Führung.
Andreoli. Und ein Tor, ein Wundertor von Paolo Andreoli. In der 36. Spielminute. Welch ein Treffer. Oha. Der Führungstreffer für den FC Lugano ist verdient. Ich habe es angetönt, kurz vor dem Tor. Die Tessiner spielten...
Immerhin reagiert der FCL dann darauf aber schnell.
Ballmann. Dutze, Moser. Und das 1:1! 41. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 12, Heinz Moser.
Ja, nach 90 Minuten ist es tatsächlich so, das Spiel geht in die Verlängerung.
90 Minuten sind vorbei, es wird also zur Verlängerung von 2x15 Minuten kommen.
Und dann kommt Adrian Knupp, der Mann, der das Grenchen noch den Penalty verschossen hat.
Schönenberger. Oh, wieder der zweite Lattenschuss und dann ist der Ball im Tor. Adrian Knupp. Adrian Knupp in der 6. Minute der Verlängerung. 96.
Und nochmal Adrian Knupp.
Alles klar. Adrian Knupp. 3:1. Und jetzt ist die Frage, die ich vorher gestellt habe, beantwortet. Das zweite Tor von Adrian Knupp beschert dem FC Luzern den Sieg im Schweizer Fußballcup. 12. Minute der zweiten Verlängerung.
Der FCL wird zum zweiten Mal nach 1960 Göpsieger und holt sich da damit den grossen Titel. Die Freude ist gross bei den Fans und auch den Spielern. Noch viele Jahre später schwärmt auch der Präsident Romano Simeoni so.
Es ist natürlich ein wunderbares Erlebnis im Wankdorf. Das letzte Mal noch mit 48'000 Zuschauern und auch ein spannender Match, wo alles beinhaltet hat, eine Verlängerung, das ist emotional unerreichbar. Das erlebt man nur einmal oder vielleicht zweimal. Aber die Meisterschaft hat das noch übertroffen. Aber so eine Entscheidung in einem Tag ist natürlich immer etwas Schönes.
Gross ist natürlich auch die Freude beim Happy Boomen. Er war einer der besten Spieler auf dem Platz in diesem Finale. Jahre später erinnert er sich bei Radio Pilatus.
Aber es ist etwas Spezielles. Es war für mich auch der erste Cup-Finale. Und irgendwie als Bub hast du immer auch gedacht, das wäre etwas Lässiges. Und das ist länger eigentlich aus Motivation alleine schon. Ich meine, eben auch aus Genugtuung oder Wiedergutmachung für die Fans eigentlich und für sich selber, haben wir da natürlich nach dem verpatzten Meisterschaftsende noch wollen, einen guten Cup-Finale machen.
Und damit passiert innerhalb von einer Woche beides. Eine der grössten Niederlagen in der Vereinsgeschichte und eine der grössten Triumphe.
Ja, es war eine grosse Dramatik, oder? Die Extreme innerhalb von einer Woche zu verarbeiten oder zu erleben. Und, es war ja so, dass eigentlich die Anerkennung aufgrund dieser Erfolg ist gross war, trotz dem Abstieg damals, oder? Also wir hatten schon gewusst, was die letzten Jahre passiert ist. Das war so ein kleiner Bonus, dass sie uns nicht zerfetzt haben, oder?
Speziell ist in diesem Finale übrigens auch die Geschichte von Hansi Buri. 1989 ist er der Mann, der mit dem Meisterpokal über den Platz rennt. 1992 sitzt er im Cup-Finale nur auf der Bank. Dabei glaubt er eigentlich unmittelbar vor dem Match, dass er wird spielen. Aber in der Startausstellung fehlt der Hansi Buri. Und der Buri, der wird immer ungeduldiger auf der Bank. Das zeigt sich dann tatsächlich auch während dem Spiel.
Ich habe mich dann selber umgezogen. Und er alle zum Einlaufen geschickt hat, ausser mich. Mich hat er nicht gesehen vielleicht. Und bin ich auch einlaufen. Und habe ich sogar noch ein Interview gemacht mit dem Peter Minders, kommt man noch sehen, ja. Und dem habe ich gesagt, da bin ich ein bisschen verrückt gewesen, weil wir haben den 3-1 geführt. Da habe ich gewusst, wir fahren jetzt ein, jetzt will ich auch noch spielen. Bin ich zum Peter Minder. Und ich bin auch nicht der Typ, der gerne Interview geht, oder? Wir mussten das auch jetzt zweimal müssen abmachen, da, dass ich überhaupt da gekommen bin, oder? Und nachher hat er gesagt, ja, und wie sieht es aus? Habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt gerade eingewechselt.
Hansi Buri, die zweite Halbzeit, wie haben Sie sie gesehen? An was liegt es?
Ja, ich glaube, wir sind schon ein bisschen aufgekommen jetzt und haben es ein bisschen besser im Griff. Sie lassen uns einfach nicht schiessen und wenn wir vielleicht zwei, drei Schüsse aufs Tor bringen, dann kann man vorstellen, dass etwa noch einer reingeht.
Friedler Raus hat im Gegensatz zum Karl Langer nicht gewechselt. Wie sehen die Dispositionen bei euch aus? Was wäre noch möglich und wieso hat er nicht gewechselt?
Ja, der Arno Arz und Oli Kammerzind haben sich jetzt sogar einlaufen, weil er nicht weiss, also recht, wie es natürlich weitergeht. Aber ich glaube, wenn wir das Goal schiessen, komme ich natürlich noch rein. Also mir hat er auch gesagt, ich komme sehr wahrscheinlich noch zum Einsatz.
Ich bin nicht eingewechselt worden. Hätte ja Der Friedl hat nicht gesagt, ich werde eingewechselt. Er hat mir einfach am Tag vorher gesagt, ich spiele von Anfang an. Oder, und das hat mich mega und ich habe halt ein Notlüge oder etwas umgewurschtelt. Oder. Und auf jeden Fall ist der Match fertig und wir halt Cup-Sieger, alle zufrieden. Es gibt auch Szenen, wo ich den Pokal in der Höhe habe und jubel und so. Da habe ich hundertprozentig dazugehört, ist ja klar. Ich war in der Mannschaft. Und nachher ist ja der Friedl Rausch zum FC Basel gegangen und hat aber immer noch zu Ort gewohnt. Und bei der Eppert-Tankstelle, etwa zwei Monate später, bin ich am Tanken und da fährt der Friedl Rausch vorbei, Vollbremse, steigt aus, kommt rüber und sagt, ah, Mensch, Hansi, wie geht es Ihnen? Und so. Und er sagt, ja, alles gut. Und so. Ja, ich werde so viel darauf angesprochen. Habe ich gesagt, dass Sie im Cup-Finale spielen? Oder eingewechselt werden. Ich habe gesagt, nein, nicht eingewechselt. Aber sie haben mir am Tag vorher im Lift gesagt, dass ich von Anfang an spiele. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Friedl. Oder? Hat so ein Mehrtausend gemacht miteinander.
3 Jahre nach dem Meistertitel hat der FC Luzern wieder ein Trophäe gewonnen. Aber der Titel ist eben ganz anders als eben der 3 Jahre vorher, der Meistertitel. Vor dem Casino warten zwar wieder Tausende Fans feiern, und zwar massiv. Und irgendwie ist ja ganz vieles ein bisschen anders, als man das heutzutage kennt. Mögt ihr euch noch daran erinnern, was damals war, als der FC Zürich 2016 abgestiegen ist und den Cup gewonnen hat? Die FCZ-Fans haben nachher gefunden, die Spieler müssen sich schämen. Das ist in diesem Fall beim FC Luzern doch ein bisschen anders gewesen, auch wenn es sich für die Beteiligten ein bisschen ähnlich angefühlt hat.
Das ist praktisch, würde ich sagen, ein Zweckanlass war, gedankenlos. Man hat gegessen und getrunken und ist dann schnell mal wieder heim. Es kommt ja keine Stimmung auf.
Ziemlich ähnlich wie der Ignaz Gut erinnert sich auch der Happy Boomer daran.
Ja, der Hammer ist eigentlich schon ziemlich gleich. Und wir haben den Pokal bekommen und sind nachher dann auch ins Casino raus und noch ein bisschen feiern und so. Und irgendwann dort während der Messen ist einem dann schon wieder der Alltag nachher in den Sinn gekommen, dass man nachher dann jetzt die nächste Saison eben mal eins einmal unterdürren muss in der Nazi B. Und das ist sicher sehr schnell gekommen. Ja.
Mit dem Cup-Sieg 1992 geht auch etwas zu Ende. Die prägendste Trainer-Ära von der FCL-Geschichte. Der Friedl Rausch geht ausgerechnet auf Basel.
Es war für mich absehbar, dass er geht. Und ich habe auch dort irgendwann so ein bisschen gehört, FC Basel könnte etwas sein. Und da bin ich einfach mal auf gut Glück nach Basel und einfach reingefahren und da sehe ich wirklich sein Auto, den Alfa Romeo, den er hatte, mit der LU 128 Gegennummer, steht dort vor dem St. Jakob. Und dann denke ich, das ist auch okay. Oder der geht wirklich dort hin und habe einfach gewartet. Oder voll der Paparazzo. Und er ist auch gekommen und hat gesagt, können morgen wieder kommen, dann werden vorgestellt. Und dann gesagt, dann geht es dir noch. Oder? Das müssen wir denke, vorher noch haben. Oder? Und die Pressekonferenz haben nachher alle. Und haben wir da ein bisschen, hat sich da der Einsatz ein bisschen gelohnt. Also wir haben jetzt nicht gerade geschrieben, eigentlich im Fußball, ja, wenn es dann nicht ist, oder hängst dann brutal. Oder? Und dann haben wir so ein bisschen vieles deutet darauf hin, dass. Und das ist ja dann Tatsache geworden. Tag darauf ist wirklich die Einladung gekommen. Pressekonferenz FC Basel. Und da bin ich wieder gegangen. Und dort hat, glaube ich, der Friedl noch Freude gehabt, dass auch einer von Luzern, von den Medien gekommen ist. Und hat dann auch da lange Interview gegeben. Und wir haben uns, ja, wir haben ihn dann dort verfolgt, FC Basel auch. Der Weiterweg, den er eingeschlagen hat.
Der Marco Fona ist also der Journalist, der den Wechsel von Friedl Rausch zum FC Basel entdeckt. Der Vertrag vom Erfolgstuo beim FC Luzern ist nicht verlängert worden. Auch der Assistent Ignaz Gut muss den Club verlassen. Neu wird er Trainer beim FC Emmenbruck. Er erinnert sich so als damalige Gespräch mit dem Romano Simeoni.
Er hat uns ganz sanft dem beigebracht, dass es eben zu Ende ist, oder? Damals nach dem Abstieg. Ja.
Der Friedl Rausch geht also ausgerechnet zu einem Liga-Konkurrent, zum FC Basel. Später hat übrigens das Erfolgsduo Gut und Friedl Rausch eben dann doch auch noch ein bisschen für Knatsch gesorgt. Wir haben zwar gehört, Roger Wirli hat das fast so ein im Nebensatz suffisant gesagt. Die Ignaz Gut selber beschreibt die Situation von damals ein bisschen anders.
Als Assistent nach Nürnberg kam und 2 Wochen später bin ich als Sportchef befördert worden. Und dann hätte ich plötzlich der Chef sollen sein vom Friedl. Und das hat natürlich in der Praxis nicht funktioniert. Weil, ist es dann auch nicht so gelaufen in Nürnberg, wie wir es gewünscht haben. Und dann ist der Friedl auch entlassen worden. Ich bin auch schon auf der Abschussrampe gewesen. Und dann hat der Frille im Nachdruck gesagt, ja, der Gordo hat Skispielen gekauft. Ne? Ich habe damals... Und dann ist bei mir eine Rüde natürlich auch entstanden, ja, dann brauche ich das auch nicht mehr, oder, wenn der Frille schon schießt. Und dann auf jeden Fall ist der Klaus Augenthaler Trainer geworden. Ich bin dann auch, einen Monat später oder was, bin ich entlassen worden. Dann ist Klaus Augenthaler gekommen. Und dann hat er plötzlich Resultat geholt. Und dann habe ich natürlich im Frille auch eines Bike und gesagt, jetzt siehst du mal, was er schafft, was wir vorher nicht geschafft haben. Das sind die kleinen Sticheleien gewesen. Und dann ist ein bisschen Funkstil gewesen und nachher haben wir wieder ein sehr gutes Verhältnis gehabt.
Der Friedl Rausch, der Mann, der den FC Luzern professionalisiert hat und 1989 zum Meistertitel geführt hat, trainiert jetzt einen direkten Konkurrent. Der FCL startet mit dem neuen Trainer Bertalan Pixey in die Nazi B. Und dort findet er sich besonders gut zurecht. Der FCL darf als Cup-Sieger ja sogar international spielen und eliminiert im Europacup von den Cup-Sieger Leski Sofia. Und in der nächsten Runde wartet Feyenoord Rotterdam. Über 2000 Holländer reisen auf Luzern. Die Almend wird mit Gitter- und Sicherheitszone abtrennt. Und dann gewinnt der Nazi-B-Club tatsächlich gegen Feyenoord Rotterdam mit 1-0. Im Rückspiel ist dann trotzdem Schluss. Aber die Euphorie ist zurück zu Luzern.
Die Aktion gegen den FCL schafft, also Seebrücke da befändelt und alles. Da ist wirklich die ganze Stadt nachher dahinter gestanden. Jetzt muss man da ein bisschen unten durch die Nazi-B-Spiele machen und nachher wieder aufabschicken, wenn man dann raufkommt. Das ist, irgendwo ist man da in einen guten Groove hineingekommen und die Zeitung hat da mitgemacht, einfach im Rahmen von ihren Möglichkeiten, haben gepusht und gemacht, die Vorschau geschrieben, Stories gemacht. Es hat auch dann sind gute Namen im Team, wo man auch immer wieder etwas können machen damit. Und ist da, ich würde sagen, so, ja, irgendwo die Region Luzern hat den FC Luzern wieder aufgebracht.
In der Aufstiegsrunde kommt es zu einer spannenden Konstellation. GC Basel Luzern. Alle sind dort in dieser Aufstiegsrunde, aber nur zwei Plätze führen in die Nazi A. Das grosse GC, das setzt sich schnell ab. Und jetzt bleiben für den zweiten Platz eigentlich nur noch zwei Clubs übrig. Der FCL und der FC Basel. Und an dieser Seitenlinie, dort steht ja der Friedl Rausch. Sein Spiel zu Basel lockt 34'000 Leute an. Mehrere Tausend davon sind aus Luzern. Das Spiel endet 1-1, alles bleibt offen. Und zwei Wochen später folgt das Rückspiel. Das Spiel, das alle sehen wollen, FCL gegen Basel. Auf der Almend. 26'100 Zuschauer sind dabei. So viel wie noch nie.
Sogar noch besser heute Abend im Almendstadion von Luzern, wo ein neuer Zuschauerrekord zu verzeichnen ist. 26'000 haben Platz gefunden. Und das Tor durch Gabor Gerstenmeier.
Nach dem Goal von Gerstenmeier spielt sich der FCL richtig gehend in einen Rausch.
Rueda, der Captain, hat die Sache erledigt. Und dann ist die Partie zu Ende. Ein klares Verdikt. Luzern schlägt Basel.
Der FCL schießt mit 4-1 den FC Basel aus dem Stadion. Und der ehemalige Meistertrainer Friedl Rausch steht auf der falschen Seite. Wie verrückt die Saison 92-93 ist, zeigt noch eine andere Geschichte. Der Hansi Wuri hat sich damals schon überlegt, was nach seiner Spielerkarriere kommt. Wir haben gehört, in den Nazi A war nicht mehr immer Stammspieler gewesen. Und der Friedl Rausch hat ihn auf eine Idee gebracht, nämlich die Stadionrestauration zu übernehmen.
Das habe ich eigentlich dem Trainer Friedl Rausch zu verdanken. Der ist eines Tages im Herbst 1991 im Training hat er mich schnell auf die Seite gerufen und hat gesagt, er sei gerade der Clubleitungssitzung gesehen und nächsten Sommer werde ich den Stadionbeizer austauscht. Und das sei genau ich, der das mache. Er hat natürlich schon gesehen, ich habe immer so ein bisschen gehandelt und so. Ich habe eben zum Beispiel Videos habe ich zusammengeschnitten und in den Mitspielern die Videozusammenschnitte verkauft, also verkauft. Kassetten habe ich einkassiert, die Arbeit habe ich selber gemacht. Aber ich habe daheim, die wir mir zusammengeschüttet haben, die haben von jedem Match, der im Sportpanorama kam, alle Zusammenfassungen haben sie einzeln aufgelistet. So Zeug, einfach kassettige Sachen gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, er müsste von Schalke nachher, das Charlie Neumann hat das in Gelsenkirchen gemacht. Und das war ein Übergang von der Aktivkarriere. Und ich soll mich bewerben, ich soll das machen. Und ja, dann hatte ich dort noch einen Geschäftspartner, den ich einen Kleiderladen gehabt, einen Kinderkleiderladen, den wir wollten aufbauen. Und der hat aber die Hotelfachschule gehabt. Und dann habe ich ihm das erzählt, habe gesagt, also komm, ich bewerbe uns. Und dann haben wir das quasi in diesem Winter, zwei Monate später, haben wir Zusagen bekommen, vom nächsten Sommer an die Stadionrestauration zu machen. Wir haben natürlich in alle Stadien schauen, wie was alles funktioniert und was wir können machen und so. Und dann ist das aber in den Abstieg hineingekommen.
Da passiert etwas, wo der Hansi Buri sicher nicht gedacht hat. Sein erstes Jahr als Stadionwirt ist ausgerechnet ein Nazi-B-Jahr. Eigentlich müsste man sagen, schlecht fürs Geschäft, aber es ist eben nicht so.
Wir hatten also die erste Saison in der Nazi-B und es ist aber noch bis 2010, wo wir es gemacht haben, umsatzmässig die beste Saison gewesen, weil es ist im Frühling Stadion fünfmal voll gewesen. Mit diesen Match am Schluss das Aufstiegsfest, wo bis am Morgen um 6 Uhr gegangen ist, gegen Bühl.
Ausgerechnet in der Nazi B wird der FC Luzern zum Publikumsmagnet. Der Aufstieg macht der FC schliesslich gegen GC perfekt. 2-0 gewinnt man. 20'500 Leute sind mit dabei und feiern. 1992 ist die Mannschaft sportlich am Boden und hat trotzdem einen Pokal in die Luft. Die Fans sind schockiert vom Abstieg, sorgen aber trotzdem für Zuschauerrekord in der Nazi B. Wenn sportlich langsam wieder eine Aufbruchstimmung herrscht, wächst im Hintergrund langsam ein Problem. Es entsteht ein Machtkampf und die Schulden des Clubs werden wieder mal grösser. In den folgenden Jahren geht es nicht mehr immer um Abstieg oder Aufstieg, sondern um die Existenz des Vereins. Wie nahe der FCL tatsächlich vor dem Haus steht, das gehört ihr in der 6. Folge. Bis zum nächsten Mal bei Nume Luzern.
Luzern ist ein Podcast von CH Media und der Luzerner Zeitung. Redaktion und Moderation Raphael Gutzwiller. Interviews Daniel Wirsch und Raphael Gutzwiller. Sprecherin Janine Gut. Postproduction und Sounddesign Justin Pfingstl. Visuals Sebastian Danielsson. Mit Archivmaterial von CH Media, Radio Pilatus und der SRG. Die nächste Folge gibt es am nächsten Mittwoch auf allen gängigen Podcast-Apps. Und mit dem Abo von der LZ oder von einer anderen CH Media Zeitung gehört ihr aber jede Folge schon eine Woche früher.